Heute, am 100. Geburtstag Rudolf Steiners, empfinden die Menschen, die ihn noch gesehen und gehört haben, die ihm die Hand drücken oder gar mit ihm zusammenarbeiten durften, das Bedürfnis, seiner in voller Lebenswirklichkeit zu gedenken. Auch diejenigen, die ihm nie persönlich begegnet sind, aber seine Werke kennengelernt und die Wirkungen seiner Geistestaten erfahren haben, suchen sich aus Bildern seiner Gebärden, aus Büchern den Ton seiner Stimme vorzustellen und sich so eine innere Anschauung von seinem Wesen zu verschaffen. Es ist das schönste menschliche Bedürfnis, das jemand haben kann. Selbst solche, die von dem Begründer der Anthroposophie nur dem Namen nach wissen, fragen immer wieder, wie war Rudolf Steiner denn? Drei Bilder, alle dem Atelier in der Schreinerei am Goetheanum entnommen, das sein Arbeitsraum gewesen ist, als er noch in Dornach wirkte, möchte ich zunächst vor Sie hinstellen. Ich sehe ihn vor mir, auf einem nicht gerade bequemen Stuhle sitzend, neben einem kleinen Eisenofen, einen Block Schreibpapier auf seinen Knien, wie er einen Aufsatz schreibt. Das weiße Blatt ist bedeckt mit einer zartkräftigen, schön gegliederten Schrift, die in der Durchsichtigkeit den Eindruck des Sternenhimmels erweckt, der ja auch so klar erscheint und trotz seiner Helle unerschöpflich in seiner Tiefe ist. Folgen wir in der Erinnerung Rudolf Steiners weiter. Das zweite Bild. Rudolf Steiner legt das soeben vollgeschriebene Blatt Papier beiseite, steht auf, ergreift Hammer und Meißel und tritt an die Christusstatue heran, die er geschaffen hat. Stellen wir uns das Stadium dieser Statue, an der Rudolf Steiner nun zu schnitzen beginnt, noch nicht so weit vorgerückt vor, wie sie heute ist, der Gestalt, dass man die Züge des Angesichts noch keineswegs erkennen kann. Wir stehen jetzt noch vor dem kaum behauenen Holz. Von der Stirne, dem Auge, dem Mund sehen wir nichts. Um mehr zu erfahren, müssen wir in den Bildhauer selbst hineinschauen, wo diese Plastik ihr lebendiges Urbild hat. So sah Rudolf Steiner dieses Christusantlitz, sagt er, in seinem Geist. Und in Rudolf Steiners Auge, das uns vorher, als er sann und schrieb, so still anschaute, strahlt jetzt nicht allein jenes vergeistigte Feuer des Erkennenden, sondern die Lebenskraft des Künstlers, der sein Werkzeug handhabt. Er steht vor uns in seinem Bildhauergewand auf der kleinen Treppenstufe, haut Stücke von dem Ulmenholz herunter und das Antlitz, das er mit den Augen des Herzens schaut, dem Stoffe einzuprägen. Leben geht vom Herzen zum Auge, vom Auge zur Hand. Und welches Leben? Das sagen die leuchtenden Augen, die heiß geschaffenen Hände. Das dritte Bild. Nach dem Brand. Das erschütterndste. Das alte Goetheanum in Trümmer und Asche begraben. Die Betonmauern, die von der Feuerhitze zerspalten und rauchgeschwärzt allein übrig geblieben sind, werden gesprengt. Kreuz und quer liegen die Blöcke. Wenn man sich damals in Gedanken verlor, sah man den alten Bau noch immer vor sich, und gar die Träume der Nacht wollten nichts von dem Vergehen wissen, ebenso wie man toten Menschen im Traum als Lebenden begegnet. Der Bau, so musste man sich sagen, war nur der leiblichen Hülle nach zugrunde gegangen, nicht tot. Hierauf schuf Rudolf Steiner das Modell zum zweiten Goetheanum aus goldbraunem Ton. Das Atelier, worin es stand, war wie von einem Himmelsklang erfüllt. Aber jetzt, wo tiefe Schächte in die Erde gegraben, das Fundament einbetoniert und Eisengerüste emporgerichtet wurden, war es geschehen, dass Rudolf Steiner krank geworden. Jetzt, wo von den Arbeitern die gewaltigsten Kräfte, gesteigert durch Maschinen, eingesetzt werden mussten, verließ ihn seine eigene physische Kraft. Gerade in dieser Zeit setzten auch die Kränkungen durch seine Gegner ein. Bilder des Modells vom neuen Goetheanum wurden entstellt und als Pop-Hands zu Agitationsversammlungen herumgetragen, die allerdings sehr wenige Zuhörer fanden, denn Rudolf Steiner hatte längst die Liebe der Bevölkerung und die Hochachtung der Behörden errungen. Zahllose weitere Szenen steigen in meiner Erinnerung empor, wie Rudolf Steiner unter Kindern, unter Arbeitern, unter Studenten, unter Ärzten, unter Schauspielern, unter Theologen und so weiter war, immer er selbst und immer in einem neuen Universum. Der Tag ist mir unvergesslich, da Kinder aus der Klinik in die Schreinerei gebracht wurden, um den Ärzten vorgeführt zu werden. Es waren, was man nennt, anormale Knaben und Mädchen. Mit allzu schmaler Stirn dieser Junge, mit viel zu sehr hervortretenden Zähnen jenes Mädchen. Von einem Buben erzählte die Krankengeschichte, dass er kaum einen artikulierten Laut hervorbringen konnte, als er in Behandlung genommen wurde. Und jetzt vermochte er schon längere Sätze zu formen. Rudolf Steiner stellt das Kind vor sich hin und nimmt das arme Köpfchen in seine guten Hände, wie zutraulich es blickt. Früher war nur Angst in diesen Augen, jetzt schaut es sich verwundert um. Die Apathie ist dem Staunen gewichen. Rudolf Steiner zeigte, wie man mit ihm malen sollte. Er stellte sich vor die Wandtafel auf. Man konnte von hier auf die Straße schauen. Sieh dort den Baum draußen, sprach er und malte diesen an die Tafel. Ein Pferd kam getrottet, er malte es dazu. Ein Hündchen, er malte es dazu. Sieh, wie das Röschen stampft und der Spitz wedelt. Jetzt ist das Kind im Bilde drinnen. Es will selber erzählen von anderen Pferdchen, von anderen Hündchen. Das Leben der Geschöpfe geht ihm auf. Wie dieses Schicksal trug Rudolf Steiner Hunderte in seinem großen Herzen. Jedes der 800 Kinder, die damals die Waldorfschule in Stuttgart barg, verfolgte er in seinem Werdegang. Wie herzlich wurde diese Liebe vergolten. Ich erinnere mich seines letzten Geburtstages. Damals war er schon sehr krank. Im Vorzimmer zum Atelier, wo ich vor meinem Besuche eine Weile warten musste, lag ein großes, halb geöffnetes Paket, das von den Waldorfschulkindern geschickt worden war. Zuoberst sah ich Rudolf Steiners Mysteriendramen in rotes und blaues Leder gebunden, mit Schnitt, Vorsatz und Rücken, wie kein Buchbinder von Profession es sauberer machen könnte. Jeder dieser Schüler wäre ohne weiteres imstande gewesen, als Geselle sein Brot zu verdienen. Aus tieferer Lage schauten angebinde kleiner Kinder, gestickte Lappen für Feder, Brillenputzer und so weiter, mit angehängten Briefchen hervor. Lieber Herr Doktor, hier schicke ich Ihnen ein kleines Geschenk. Wer wusste solche Gaben besser zu würdigen als der Kinderfreund, der alle Seelenerlebnisse kannte, die beim Zeichnen so ungefüger Buchstaben rege wurden. Von seiner eigenen Kindheit hat Rudolf Steiner in seinem Lebensgang erzählt. Wenn ich schrieb, so tat ich das, weil ich eben musste. Ich tat es sogar möglichst schnell, damit ich eine Seite bald vollgeschrieben hatte. Denn nun konnte ich das Geschriebene mit Streusand, dessen sich mein Vater bediente, bestreuen. Und da fesselte mich dann, wie schnell der Streusand mit der Tinte oft trocknete und welches stoffliche Gemenge er mit ihr gab. Ich probierte immer wieder mit den Fingern die Buchstaben ab, welche schon oft getrocknet seien, welche nicht. Und mehr als meine Buchstabenformen interessierte mich die Gestalt der Schreibfeder. Wenn ich das Papiermesser meines Vaters nahm, so konnte ich es in den Schlitz der Feder hineintreiben und so physikalische Studien über die Elastizität des Federnmaterials machen. Ich bog dann allerdings die Feder wieder zusammen, aber die Schönheit meiner Schriftwerke litt gar sehr darunter. In den Kursen für Laut- und Tonarrhythmie, die Rudolf Steiner ungefähr zu gleicher Zeit gab wie jene für die Behandlung pathologischer Kinder, zeigte er, wie das Wort am Menschen schafft, wie es Seele und Leib bildet. Ein Dur-Dreiklang führt einen Menschen über sich hinaus, ein Moll-Dreiklang in sich hinein, Taten und Leiden des Tones ließen uns diese wundersamen Lehren erleben. Es war aufschlussreich zu sehen, was für Menschen Dr. Steiner auswählte, wenn er während seines Vortrages ein neurhythmisches Gesetz illustrieren wollte. Er rief zum Beispiel, um den Dur-Dreiklang darzustellen, eine kräftige, hochgewachsene, heroische Gestalt aus der Schar der Zuhörerinnen heraus, damit sie die Bewegung vormache. Zum Moll-Dreiklang jedoch ein schmächtiges und zartes Wesen. Dr. Steiner stellte im Anschluss an dieses Intermezzo dar, dass Gesundheit und Krankheit im Seelischen als Dur- und Moll-Stimmung erlebt würden. Mit diesem Aperçu hat er auch schon den Weg angedeutet, wie man das richtige Lebensgleichgewicht findet. 17. März 1924. Abends, 8:30 Uhr, waren die jungen Leute zusammengekommen, die durch die Nachkriegswirren den Sinn des Lebens verloren hatten. Viele von ihnen waren schon in frühester Jugend heimatlos geworden und fanden keine Beziehung mehr zu ihren Eltern, zum Studium, zum Berufe. Ihrer Meinung nach war von dieser Zivilisation nichts mehr zu erwarten. Nun sprachen sie von den Zerwürfnissen zu Hause und den Konflikten in der Schule, von der Öde, die sie in den Hörsälen erwartete, von dem Schwinden der Ideale. Lieber Stiefelputzer am Kölner Dom als deutscher Student, rief einer. Rudolf Steiner, der zugehört hatte, erhob sich und sprach. Alles, was die Wortführer der Jugend vorbringen, ist schon früher da gewesen. Und doch ist etwas Neues in diesen Reden. Ein gemeinschaftliches mit negativem Vorzeichen. Es besteht darin, dass die jungen Leute immer weniger Hoffnung haben können, von selbst in irgendeinen Hort einzulaufen Och früher war man auf radikale Weise mit den Eltern oder mit der Schule überworfen, sogar mit dem Staate. Und dennoch wurde man, wenn man arbeitete, unversehens eine Persönlichkeit, die sich als notwendig erwies und eine Stelle im sozialen Organismus fand. Man wurde zu einem Halt für andere, obschon man und oft gerade weil man ein Umstürzler war. Viele dieser Jugendführer wurden Hofräte oder Professoren. Manche dieser gefährlichen Literaten, gediegene Herausgeber von Klassikern. Man wurde sogar im Café etwas. Ich selber, sagte Dr. Steiner, konnte mich in keinen Beruf hineindenken. Die Aufgaben, die Vorlagen, hätten seinen Rahmen gesprengt. Und würde ich es gekonnt haben, so wäre die anthroposophische Gesellschaft nie entstanden. Ich musste etwas ganz Neues schaffen. Durch den Weltkrieg ist alles zusammengebrochen, fuhr er fort. Der junge Mensch, der seinen inneren Wert empfindet, will dem Trümmerhaufen der Zivilisation nicht mehr dienen. Hier aber am Goetheanum, wo Wertekräfte, die dem Geist entstammen, am Werke sind, darf man sich mit Recht zusammenfinden. Hier wird nicht vernichtet, sondern aufgebaut. Für euch, ihr jungen Freunde, schloss Rudolf Steiner seine Ansprache, ist es so, dass ihr aus dem Nichts heraus arbeiten müsst. Der Wille allein kann euch helfen. Ohne dass ihr selbst es schafft, werdet ihr keinen Platz im Leben finden. Das ist der Unterschied. Früher erhielt man einen Platz, ohne dass man ihn selber bereitete. Man rückte zu ihm empor, oftmals auch zu ihm hinunter. Heute aber muss man aus dem Nichts heraus schaffen. Das heißt aus dem, was jenseits der Leere ist, aus dem Gebiete hinter dem Tode, aus der geistigen Welt. Nur dadurch, dass man diese in die Gemeinschaft hineinnimmt, ist künftig ein fruchtbares Zusammenleben der Menschen möglich und allmählich auch wieder eine wirklich soziale Arbeit. Im September 1924 kulminierte die geistliche Tätigkeit Rudolf Steiners. Innerhalb nicht ganz dreier Wochen hielt er in 5 nebeneinander laufenden Kursen über 60 Vorträge. Auf jeden Tag fielen 4 bis 5. Er sprach besonders zu Künstlern, Ärzten und Theologen. In den Abendvorträgen schilderte er Schicksale von Individualitäten, insofern sie sich über Tod und Geburt hinaus erstreckten. Er stellte ihr vorirdisches und nachirdisches Leben dar. Er gab ihre Geistbiografien. So hat er viele Individualitäten beschrieben, zum Beispiel die von Darwin, Eduard von Hartmann, Ernst Haeckel, Nietzsche, Hölderlin, Pestalozzi, Solovyov, Strindberg, Otto Weininger, Konrad Ferdinand Meyer, Ibsen und andere. Derart führte er seine Zuhörer in eine lebendige Gestaltenwelt. Rudolf Steiner schuf dergestalt die tiefste Synthese zwischen Kunst, Wissenschaft und Religion, indem er die Menschwerdung, den Tod und die Auferstehung des Weltenwortes des Christus als Weg, Wahrheit und Leben vor die Menschheit hinstellte. Nach dieser Tat, deren Bedeutung den Menschen erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte aufgehen wird, kam der schwere Winter. Am 28. September 1924, am Vorabend von Michaeli, hielt er seine letzte Ansprache. Seine Stimme klang zarter und heller. Sie verbarg einen Schmerz, der nicht allein von der physischen Erkrankung herrühren konnte, sondern von einem seelischen Leiden zeugte, an das wir damals nicht zu denken wagten. Es reichte über jede Vermutung hinaus. Es war nicht in diesem zwischen Geburt und Tod begrenzten Erdenleben begründet. Viele unter uns empfanden im Erzittern seiner Stimme ein Abschied nehmen. Durch den Ton der Worte klang es: Ich gehe zu Christus. Wenn wir diese Bilder in unserer Seele wachrufen und bewahren, so wird gewiss Rudolf Steiners Geist immer mit uns sein. Er selber sagte einmal: Es gibt eine Sprache, welche die Toten mit den Lebenden verbindet. Wenn wir, so sagte er, mit den Toten in Verständigung kommen wollen, müssen wir uns allmählich die Sprache der Toten aneignen. Die ist aber die Sprache der Geisteswissenschaft zugleich, denn diese Sprache sprechen alle sogenannten Lebenden und alle sogenannten Toten. Sie ist das, was von drüben herüber und von hier hinüber reicht. Daran denken wir an diesem Tage, da vor 100 Jahren Rudolf Steiner sein Erdenleben angetreten hat. Dank erfüllt uns alle, die es miterleben durften.